MDR Kultur. Glaubenssachen.
Einfach singen. 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Eine Sendung von Johann Hinrich Clausen.
Beschämende Erlebnisse bleiben leider besonders lange im Gedächtnis. Deshalb ist mir dieses Erlebnis aus dem Jahr 1996 unvergesslich. Als Vikar, also in der Ausbildung zum Pastor, war ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf einer Studienreise in Südafrika. Eine Station war der Besuch einer Kirchengemeinde in einem Township in der Nähe von Johannesburg. Überaus freundlich wurden wir aufgenommen und in den Gemeindesaal geführt. Dort fand zufälligerweise gerade ein Treffen der Jugendgruppe statt. Ungefähr ein Dutzend Jugendlicher stand in einem Halbkreis und sang miteinander. Ohne Notenblätter oder Gesangbücher, ohne Chorleitung, sondern einfach in einem freien musikalischen Spiel. Wir waren begeistert. Doch plötzlich brachen die südafrikanischen Jugendlichen ab und einer von ihnen wollte uns den Einsatz geben. And now you. Jetzt seid ihr dran. Peinlich berührt schauten wir auf den Boden und dann einander an. So gut konnten wir nicht singen. Auch hatten wir noch nie außerhalb eines Gottesdienstes miteinander gesungen. Und überhaupt, wir kannten keine Lieder auswendig und hatten keine Gesangbücher zur Hand. Hektisch berieten wir, dann konnten wir uns auf »Der Mond ist aufgegangen« einigen und sangen diesen Abendchoral von Matthias Claudius im gleißenden Licht eines südafrikanischen Sommertages. Zum Glück waren unsere Gastgeber sehr gnädig. Als wir mit Mühe und Not »Kalt ist der Abendhauch« hinter uns gebracht hatten und erschöpft aufhörten, spendeten die Jugendlichen uns freundlichen Applaus. Aber ich hatte am eigenen Leib erfahren, dass es mit dem Singen in Deutschland und der evangelischen Kirche nicht eben zum Besten steht. Dabei ist wenig für den deutschen Protestantismus so wichtig wie das gemeinsame Singen. Die Reformation war eine Singebewegung. Ihren epochalen Erfolg, die massenhafte Verbreitung ihrer Botschaft, verdankte sie nicht nur den neuartigen Predigten oder Luthers Streitschriften, sondern ebenso ihren Liedern. Es waren nicht zuletzt Choräle, Balladen und Psalmenlieder, welche die lutherische Lehre bekannt machten, von den sensationellen Ereignissen des Kirchenkampfes berichteten, die Neugläubigen zu einer festen Partei zusammenschlossen und die Bildung einer anderen Frömmigkeit beförderten. Gegenüber einer Predigt hatte ein Lied eine viel größere Reichweite. Es wurde zudem nicht nur einmal gehört, sondern konnte auswendig gelernt und weitergesungen werden. Gegenüber den neuen Büchern, die sich kaum jemand leisten konnte, aber auch gegenüber den billigeren Flugschriften, hatten die Lieder den Vorteil, dass man nicht lesen können musste, um in sie einzustimmen. Martin Luther selbst hatte nicht nur ein instrumentelles Interesse am Singen. So jedenfalls erklärte es sein Kantor Johann Walter.
»So weiß und zeuge ich wahrhaftig, dass der heilige Mann Gottes Lutherus, welcher deutscher Nation Prophet und Apostel gewesen, zu der Musika im Choral- und Figuralgesange große Lust hatte, mit welchem ich gar manche liebe Stunde gesungen und oftmals gesehen, wie der teure Mann vom Singen so lustig und fröhlich im Geiste ward, dass er des Singens schier nicht konnte müde und satt werden und von der Musika so herrlich zu reden wusste.«
Kein Wunder, dass beide über viele Jahre intensiv und kreativ zusammengearbeitet haben. Ein von Luther gedichteter und komponierter Choral hatte es Johann Walter besonders angetan.
»Mir zweifelt nicht, dass durch das eine Liedlein Lutheri, nun freut euch, lieben Christengemein, werden viel hundert Christen zum Glauben bracht sein worden, die sonst den Namen Lutheri zuvor nicht hören mochten. Aber die edlen, teuren Worte in den Liedlein haben ihnen das Herz abgewonnen, dass sie der Wahrheit beifallen mussten, dass meines Erachtens die geistlichen Lieder nicht wenig zur Ausbreitung des Evangeliums geholfen haben. Wie gar viel sind der Christen, die sich mit den geistlichen Liedern auch in des Todes Nöten trösten.«
Eine Revolution kommt selten allein. Untrennbar war die Reformation mit der Erfindung des Buchdrucks verbunden. Das hatte jedoch nicht nur weitreichende Folgen für die Herstellung und Verbreitung von theologischen Texten, sondern auch für die Musikkultur. Denn in der Frühzeit der Reformation wurde auch das Gesangbuch als eine neue Buchgattung erfunden. Und zwar genau vor 500 Jahren. 2024 ist also ein Jubiläumsjahr. Ein halbes Jahrtausend evangelisches Gesangbuch. Wem immer ich diese frohe Kunde überbringe, reagiert zunächst etwas schmallippig. Ist das nicht ein klein wenig langweilig? Doch das nehme ich als sportliche Herausforderung. Zunächst versuche ich, meine Gesprächspartner mit großen Zahlen zu beeindrucken, die ich aus dem sehr lesenswerten, pünktlich zum Jubiläum erschienenen Buch »Singt dem Herrn ein neues Lied« von Johannes Schilling und Brinja Bauer entnommen habe. Ob Sie wüssten, dass im deutschsprachigen Raum seit 1517 etwa 100.000 geistliche Lieder geschaffen worden wären, von denen zumindest ein Drittel in eins der ungefähr 8.000 Gesangbücher aufgenommen worden seien. Wenn das nicht verfängt, erzähle ich, wie aus kleinsten Anfängen eine Musik- und Buchbewegung entstand, die nicht bloß für Gottesdienst und Religionsunterricht unverzichtbar werden sollte, sondern auch für die Entwicklung deutscher Poesie und Buchkunst. Die ersten Lieder der Reformation wurden noch auf Einblattdrucken vertrieben. Doch 1524 kamen in Erfurt zwei Enchiridien, also Handbücher, mit 16 bzw. 96 Seiten und etwa 2 Dutzend Liedern, die meisten von Luther, auf den Markt. Verantwortlich waren dafür 2 freie Unternehmer, also keine Theologen, die Drucker Johann Lörsfeld und Matthes Mahler. Im selben Jahr veröffentlichte Johann Walter mit dem Wittenberger Drucker Josef Klug das »Geistliche Gesangbuchlein«. Es enthielt 32 Lieder. 24 stammten von Luther. Immerhin 1 hatte eine Frau beigesteuert, nämlich Elisabeth Kruziger. Diese und weitere Gesangbücher fanden Luthers größte Zustimmung, wie er später in der Vorrede zum Babstschen Gesangbuch von 1545 erklärte. Darum tun die Drucker sehr wohl daran, dass sie gute Lieder fleißig drucken und mit allerlei Zierde den Leuten angenehm machen, damit sie zu solcher Freude des Glaubens gereizt werden und gern singen. Doch nicht nur in lutherischen Stammlanden wurden eifrig Gesangbücher zusammengestellt und veröffentlicht. Ein anderes Zentrum war Straßburg. Sehr aktiv waren auch die böhmischen Brüder, die 1538 ein Hübsch-Neef-Gesangbuch herausbrachten. Und entgegen dem Klischee, dass der reformierte Flügel des Protestantismus musikfeindlich gewesen sei, wurde deren Genfer Psalter ein großer Erfolg. Es gab einen großen und weiten Markt, viel rege Nachfrage und immer neue Angebote. Jede Konfession, jede Stadt und Region entwickelte den Ehrgeiz, ein eigenes Liederbuch zu besitzen. Aus heutiger Perspektive ist es kaum mehr vorstellbar, aber im 17. Jahrhundert war das Gesangbuch eine der wichtigsten Buchgattungen. Dabei besaßen anfangs lediglich der Pastor sowie der Kantor ein solches Buch und die überschaubare Gruppe der lesekundigen und zahlungsfähigen Bürger. Bis weit ins 17. Jahrhundert hinein sang die Mehrheit der Gemeinde immer noch auswendig das mit, was ihnen der Pastor oder der Kantor beigebracht hatte. Noch im 19. Jahrhundert dürfte es in den meisten Dorfkirchen kein Gesangbuch gegeben haben. Doch in all den Häusern, in denen es Einzug gehalten hatte, wurde es wie eine zweite Bibel geachtet und genutzt. Erstaunlich lange dauerte es allerdings, bis die staatskirchliche Obrigkeit damit begann, den freien Gesangbuchmarkt zu regulieren. Vor 1740 gab es zum Beispiel in der hannoverschen Landeskirche noch kein offizielles Gesangbuch. Dass die evangelischen Kirchen endlich dazu übergingen, selbst in das Geschäft der Gesangbuchproduktion einzusteigen, hatte auch wirtschaftliche Gründe. Denn mit den Einnahmen aus dem Verkauf konnten nicht nur Pfarrwitwenkassen gefüllt, sondern auch Schulen und Waisenhäuser finanziert werden. Deshalb begann man, der grassierenden Gesangbuchpiraterie entgegenzutreten. Endlich wurde Urheberrecht ein Thema. Aber noch lange gab es neben den offiziellen Versionen besondere Gesangbücher für bestimmte Kleingruppen und vor allem für die private Erbauung. Zeittypisch trugen sie häufig blumige Titel wie »Geistlicher Myrrenpüschel samt allerlei edlen Trostlilien und Lebensfrüchten«, poetisch und musikalisches Lustwäldchen oder heiliges Lippen- und Herzensopfer einer gläubigen Seele. Wenn es mit diesen Ausführungen noch nicht gelungen sein sollte, meine Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass das Gesangbuchjubiläum nun wirklich faszinierend ist, gehe ich einen Schritt weiter und erkläre, inwiefern sich die gesamte deutsche Geschichte in dieser Textgattung widerspiegelt. Für die Reformation habe ich das soeben schon getan. Aber auch die darauffolgende Epoche lässt sich mit einem Blick auf ihre Gesangbücher besser verstehen. Das 17. Jahrhundert, also die Zeit der altprotestantischen Orthodoxie, war eine besonders produktive Zeit der Lieddichtung. Dabei stand sie unter dem Fluch der größten deutschen Katastrophe vor den beiden Weltkriegen, dem Dreißigjährigen Krieg. Er brachte eine unvorstellbare Not. Zugleich entstanden damals unvergängliche Glaubenslieder, die noch heute Trost und sogar Freude spenden. Den Aufbruch danach im 18. Jahrhundert kann man an neuen Gesangbüchern ablesen. Pietismus und Aufklärung waren beflügelt von dem Optimismus, dass Fortschritt möglich sei, und erfüllt von dem Willen, ihn herbeizuführen, ja, herbeizusingen. Alte Lieder, die zu düster oder zu dogmatisch klangen, wurden aussortiert oder umgedichtet. Jetzt sollten die Choräle direkt auf die fromme Existenz einwirken oder die moralische Bildung fördern. Viele dieser Lieder über das gute Leben sind längst vergessen. Aber sie widerlegen das Vorurteil, dass Pietismus und Aufklärung Gegensätze gewesen seien. Im Gegenteil, die evangelische Aufklärung in Deutschland war selbst eine Glaubens- und Singebewegung. Manche Menschen interessieren sich für ein kulturelles Thema leider erst, wenn es darum einen ordentlichen Streit gibt. Diese versuche ich in meiner Mission, Begeisterung für das Gesangbuchjubiläum zu wecken, damit einzufangen, dass ich von den heftigen Konflikten um neue Gesangbücher berichte. Jede Zeit hat ja ihre Lieder. Die Geschichte des Chorals ist deshalb auch eine Geschichte wechselnder Zeitgeister, Moden und manchmal auch frommer Geschmacksverirrungen. Deshalb besteht die Aufgabe derer, die für den Gemeindegesang Verantwortung tragen, nicht allein darin, neue Lieder für die eigene Gegenwart zu verfassen, sondern auch darin, die alten Lieder zu prüfen und aus ihnen ein überzeugendes Repertoire zusammenzustellen. Die Geschichte des Gesangbuchs ist eine Geschichte der Gesangbuchrevisionen. Diese hatten immer auch erhebliche politische Bedeutung und waren mit verbissenen Kämpfen in Kommissionen, Kirchenleitungen und Kirchengemeinden verbunden. Den größten Umbruch brachte die Aufklärung. Eigentlich war es ein gut gemeintes Vorhaben fortschrittsfreudiger Theologen, die überkommenen Lieder zu modernisieren. Sie wollten nichts mehr singen lassen, was man nicht auch guten Gewissens sagen konnte. Leider wurde daraus nicht selten eine Barbarei des guten Willens. Rücksichtslos wurde aussortiert, was nicht in den vernünftigen Kram passte. Dass dabei das Geheimnisvolle und Poetische verloren ging, schien man nicht einmal zu bemerken. So sollte wegen Verstoßes gegen die neue naturwissenschaftliche Weltsicht ein bekanntes Abendlied Paul Gerhards nicht mehr gesungen werden. Darin heißt es nämlich: Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt. Es schläft die ganze Welt, könne man vernünftigerweise nicht mehr singen. Man wisse doch inzwischen, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel sei, weshalb immer nur auf einer Hälfte Nacht sei, während auf der anderen Seite die Sonne scheine. Deshalb sah eine gereinigte Version diese geografisch korrekten, aber poetisch zerstörten Verse vor. Nun ruht in den Wäldern, in Städten und auf Feldern ein Teil der müden Welt. Gegen die aufgeklärten Gesangbücher erhob sich in vielen Gemeinden massiver, tumultartiger Widerstand. Ihm schloss sich kein geringerer als Johann Gottfried Herder an, der erklärte:
Meine Meinung ist, so viel als möglich unverändert. Die Änderungen müssen äußerst selten, äußerst notwendig und unmerklich sein. Ich für meine Person bin dem Änderungskitzel von Herzen gram und feind.
Denn Ein Wahrheits- und Herzensgesang, wie die Lieder Luthers alle waren, bleibt nie mehr derselbe, wenn ihn jede fremde Hand nach ihrem Gefallen ändert. So wenig unser Gesicht dasselbe bliebe, wenn jeder Vorübergehende darin schneiden, rücken und ändern könnte, wie's ihm, dem Vorübergehenden, gefiele. Für Herder sollten geistliche Lieder einen Anstoß geben, die eigenen beschränkten Glaubensmöglichkeiten zu erweitern. Sie sollten nicht logisch sein, sondern religiös-musikpoetische Kraft besitzen, weshalb er an den alten Liedern festhielt, auch wenn sie seinen theologischen Überzeugungen nicht immer entsprachen.
Ich halte jedes Land, jede Provinz für glücklich, der man noch ihren alten Gott, Gottesdienst und ihr altes Gesangbuch lässt und eine ganze Gemeinde nicht täglich oder sonntäglich mit Verbesserungen martert.
Ein weiteres Konfliktfeld tat sich mit dem 19. Jahrhundert auf. Nun wollte man die Kleinstaaterei der Gesangbücher zugunsten eines nationalen Einheitsbuches überwinden. Das war ein mühsames Unterfangen. Dass es am Ende doch gelang, lag nicht zuletzt an zwei Faktoren, auf die ich nicht sofort gekommen wäre. Die Gesangbücher der Militärseelsorge und die der Auslandsseelsorge. Denn hier, in der Armee wie in den kolonialen Auswanderergebieten, kamen Menschen aus unterschiedlichen Regionen zusammen, die sich in einem gemeinsamen Gesangbuch wiederfinden sollten. Doch erst 1950 konnte mit dem Evangelischen Kirchengesangbuch ein gemeinsames Buch für alle Protestanten geschaffen werden. Das hatte auch mit den Pervertierungen der kirchlichen Kultur in der NS-Zeit zu tun. Denn die nationalsozialistische Ideologie war auch in die Gesangbücher der deutschen Christen eingedrungen. Allerdings wirkte das Evangelische Kirchengesangbuch schon bald auf viele zu streng, zu sehr auf theologische Richtigkeit bedacht. Deshalb wurde es 1993 vom heutigen Evangelischen Gesangbuch abgelöst, das, so Schilling und Bauer, auf dem Weg zwischen Tradition und Innovation eine gute Lösung gefunden hat. Es hat die Klassiker bewahrt und sich neuen Impulsen aus der Ökumene und der Popularkultur geöffnet. Doch langsam ist auch dieses in die Jahre gekommen. Das sieht man daran, dass vor vielen Gottesdiensten immer wieder Zettel oder Zweitbücher ausgeteilt werden, die andere Lieder enthalten. Deshalb wird an einem neuen Gesangbuch gearbeitet. Es soll ungefähr 500 Choräle enthalten. Parallel dazu soll eine digitale Datenbank mit bis zu 2500 Liedern aufgebaut werden. Auch im digitalen Zeitalter hat das Gesangbuch seine Bedeutung nicht verloren, denn es dient der gemeinsamen Orientierung und Vergewisserung. Aber dieser Kanon ist kein starres Gesetz. Das Gesangbuch soll ein offenes Kunstwerk sein, das von Generation zu Generation weitergeschrieben und fortlaufend verändert werden darf und soll. Neue Generationen, stilistische Einflüsse und inhaltliche Anliegen müssen in ihm vorkommen. Deshalb, und damit beende ich meine Werberede für das Gesangbuch-Jubiläum, ist das Wichtigste für evangelische Christenmenschen, dass sie gemeinsam singen und sich dafür nach Bedarf ihr eigenes Gesangbuch machen. Darüber habe ich noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Sie ist nicht beschämend wie die Geschichte am Anfang, sondern ermutigend. Vor kurzem saß ich abends mit einem Freund zusammen. Als er vergleichsweise früh aufbrechen wollte, fragte ich ihn, warum. Morgen würden sie den 90. Geburtstag seiner Mutter feiern. Was sie da machen würden, fragte ich weiter. Eigentlich werden wir nur singen, erklärte er mir. Natürlich würde es auch etwas zu essen und zu trinken geben, aber vor allem wollten sie miteinander singen. Das hätte seine Mutter sich so gewünscht. Er habe deshalb ein eigenes kleines Gesangbuch gebastelt, mit Volksliedern und Chorälen. Ich fand das beeindruckend und sagte dem Freund, dass dies eine sehr löbliche und überaus protestantische Weise wäre, einen runden Geburtstag zu feiern, und bat ihn, der Jubilarin meine besten Glück- und Segenswünsche auszurichten.
Einfach singen. 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Sie hörten eine Sendung von Johann Hinrich Clausen. Es sprachen Volker Hanisch und Peter Bieringer. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am Karfreitag in den Glaubenssachen komplex und kantig über einen schwierigen Feiertag.
NDR Kultur.